Herzlich willkommen zum Podcast Digitale Wissenschaft. Episode 2 Designing Tomorrow von Alexander Sommer mit Annika Fitz vom Designzentrum Hamburg.
Herzlich willkommen zum Podcast Designing Tomorrow, dem Podcast, der sich mit der faszinierenden Welt des Designs und seiner Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft befasst. Ich bin Alexander Sommer, Masterstudent an der Universität Hamburg und heute werden wir darüber sprechen, wie DesignerInnen eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Welt von morgen zu formen. Unsere Welt steht, ich denke, wie nie zuvor vor zahlreichen Herausforderungen, sei es der Klimawandel, soziale Ungleichheit oder auch technologische Revolution. Aber wie können DesignerInnen dazu beitragen, Lösungen für diese Probleme zu finden und gleichzeitig unsere Zukunft nachhaltig und lebenswert zu gestalten? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute Annika Fitz vom Designzentrum Hamburg an meiner Seite. Schön, dass du da bist.
Mich auch.
Ich würde sagen, wir starten erstmal mit ein paar Infos über das Designzentrum Hamburg und welche Rolle du hier trägst. Gib uns vielleicht mal einen kleinen Einblick.
Also das Designzentrum Hamburg ist eine städtische Initiative zur Wirtschaftsförderung der Designbranche. Das heißt, wir unterstützen Kreative dabei, in ihrer Tätigkeit noch erfolgreicher zu sein oder erfolgreich zu werden. Wir sind Teil der Hamburg Kreativgesellschaft, die allgemein für die Förderung der Kreativwirtschaft zuständig ist. Und wir machen das in ganz vielen unterschiedlichen Programmen, also zum Beispiel mit Ausstellungen, aber auch Vorträgen, Vernetzungsevents, Ausstellungen, um halt auch für mehr Sichtbarkeit des Designs in Hamburg zu sorgen und die Akteure untereinander zu vernetzen. Teilweise haben wir auch Förderprogramme, wo es dann finanziellere Förderung oder auch Coachings und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Und meine Rolle ist, ich bin Kuratorin und Projektmanagerin und konzipiere und gestalte die Veranstaltungen und Programme, die hier stattfinden, bin aber auch in der Beratung tätig und für internationale und nationale Netzwerke rund um die Designbranche. Und ich selbst habe vorher auch als Designerin gearbeitet und Industriedesign studiert und bewege mich somit halt an der Schnittstelle, kann aus eigenen Erfahrungen schöpfen und entsprechend dann auch bei der Vernetzung und auch Beratung für Projekte dann behilflich sein.
Ja, perfekt. Sehr gut, dass du da bist. Dann bist du ja die perfekte Expertise für unseren Podcast heute. Lass uns mal direkt in das Thema einsteigen. DesignerInnen sind ja oft als Katalysatoren für Innovation und Veränderung bekannt. Wie siehst du die Rolle des Designs heutzutage für die Gestaltung einer besseren oder einer innovativeren Zukunft?
Das hat so aus meiner Sicht zwei Seiten, weil einmal Zukunft gestalten einfach ein elementarer Teil des Designs ist. Also man beschäftigt sich ja grundsätzlich mit dem, was kann man neu und anders machen, was vielleicht es vorher schon gegeben hat und man eine Idee hat, wie es besser sein könnte. Also ist eine Zukunft immer Bestandteil des Entwerfens. Auf der anderen Seite, du hattest ja gefragt, Zukunft besser zu gestalten. Ich nehme mal an, im Sinne hin zur Nachhaltigkeit und besseren Ressourcenumgang. Da hat Design so eine Rolle mit zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich gibt es viele Entwicklungen, die halt versuchen, nachhaltiger, kreislauffähig und anders organisiert zu sein. Also da halt auch Transformation voranzutreiben. Auf der anderen Seite ist Design halt auch der Faktor, der den Konsum vorantreibt, der halt praktisch die Dinge, die man nicht braucht, so zu gestalten, dass man sie doch haben will und immer wieder neu. Also dadurch ist halt, hat Design eine schwierige Rolle in dem Prozess, so dass teilweise auch aus einer Hand, ne, passiert beides gleichzeitig in einem Entwurfsprozess und teilweise halt auch zwei Strömungen, die gegeneinander laufen. Da gibt es die eine Seite, die Haltung, die halt Richtung Kreislaufwirtschaft denken, die tun den Konsum anders gestalten, weniger in Materialitäten, mehr in Service, der halt dann keine Ressourcen verschwendet oder weniger. Und auf der anderen Seite haben wir halt ständig neue iPhones, neue Trends und neue Materialien, die ausgetestet werden. Und man später merkt, dass es war doch gar nicht so gut. Also da hat, wie gesagt, Design eine spezielle Rolle in dem Prozess.
Ja, aber es ist sehr vielseitig, wie du ja beschreibst auch. Und ich denke, im Laufe der Zeit hat sich das Bild von Design ja auch von einer, ja, früher rein ästhetischen Betrachtung zu einem Schlüsselelement für die Gestaltung zukünftiger Entwicklung ja entfaltet. Und ausschlaggebend dafür sind ja Designer und Designerinnen mit ihrer Arbeit. Und die heutige Auffassung von Design und die Rolle der Designer in der Gesellschaft ist, denke ich, eng mit den Auswirkungen auch der industriellen Revolution verbunden, die zu der Automatisierung von Arbeitsprozessen durch den Einsatz von Maschinen geführt hat. Und durch bzw. mit der industriellen Revolution wurde das Design ja in allen wirtschaftlichen entwickelten Ländern zu einem kulturellen Phänomen. Und ich würde sagen, dass die Grenzen des Designs sich deshalb auch ausgeweitet haben und verbreitet haben. Und ja, aufgrund der zunehmenden Möglichkeit des Internets deutlich rasanter auch, oder? Was würdest du dazu sagen?
Ich würde erstmal sagen, dass das, was du gesagt hast, praktisch, was die Rolle des Designs betrifft, aus Perspektive eines Nicht-Designers gesprochen ist.
Das ist richtig.
Weil im Prinzip es viel so wahrgenommen wird, dass Design dann das am Ende hübsch machen einer Entwicklung ist. Was aber vielfältig halt nicht so ist. Ich habe Industriedesign studiert und da ist ein großer Bestandteil halt auch die Entwicklung und auch die interdisziplinäre, wo man halt von dem Material über den Produktionsprozess bis hin zum fertigen Produkt und dann sogar teilweise noch bis in die Vermarktung geht. Also man durchläuft viele Stationen und das, was am Ende mitbekommen wird oder ne, was der Kunde da in der Hand hält, ist dann ein schön gestaltetes Produkt. Deshalb denkt man oft, nur das ist die Designleistung. Aber da geht oft viel mehr voraus, was jetzt nicht unbedingt immer aus einer Hand kommen muss, aber viele Stationen durchläuft und viele dabei involviert sind. Und es gibt halt ganz unterschiedliche Bereiche im Design, halt von Produktentwicklung, Grafikdesign, Kommunikationsdesign, Werbung. Also da gibt es halt ganz viele verschiedene Spezialgebiete. Und ich meine, was sich in der letzten Zeit oder in den letzten 10, 20 Jahren halt vielleicht mehr verändert hat, ist, dass diese Bereiche viel mehr voneinander getrennt sind und man halt praktisch in Sparten arbeitet und nicht mehr so viel praktisch aus einer Hand einen Prozess kommt und dadurch halt schon manche Bereiche gibt, die vielleicht dann doch mehr für dieses Aufhübschen oder Trendentwicklung und so weiter tätig sind. Das ist, glaube ich, dadurch auch ein bisschen weniger miteinander verbunden und auch die Ideen voneinander losgelöst, wenn halt praktisch das funktionale Produkt fertig ist und es dann ins Marketing geht, dann gehen oft vielleicht auch die Intention oder auch die guten Seiten daran verloren, wann es dann in die Masse gebracht wird. Und dann macht es vielleicht nicht mehr so viel Sinn oder ist nicht mehr ganz so nachhaltig, wenn nicht alles lässt sich skalieren.
Ja, aber also wie ich jetzt rausgehört habe, distanziert ihr euch von allem nur ästhetischen, ja, Designer, wie soll ich sagen, Begriff. Und es ist sehr flexibel und groß gedacht mittlerweile, richtig?
Genau, weil vor allen Dingen das, also jetzt auch durch neue Entwicklungen, wie zum Beispiel KIs, die ja auch teilweise wirklich den Gestaltungsprozess abnehmen können. Da gibt
Ja.
man nur ein, was man haben will und bekommt ein schönes Rendering und man
Sehr
kann
spannendes
dann,
Thema.
ne, genau, kann das dann ab in die Produktion nach China oder in andere Produktionsländer gehen und dadurch ist halt die Rolle des Designers verschiebt sich auch und es geht halt mehr in die konzeptionelle, strategische Entwicklung, in der man dann halt auch vielfältig als Berater, Coach, Facilitator tätig ist, indem man dann halt interdisziplinär mit verschiedenen Abteilungen praktisch einer Produktion zusammenarbeitet und da praktisch mehr ein Mindset etabliert oder bestimmte Abläufe versucht zu optimieren oder neu zu gestalten. Das ist, glaube ich, jetzt auch wird immer mehr die Rolle der Designer halt praktisch so die Schnittstelle, Bindeglieder zwischen verschiedenen Köpfen in Produktion zusammen.
Ja, danke für diesen Einblick. Ich als Nicht-Experte habe jetzt, glaube ich, auch begriffen, dass das Design sehr facettenreich ist. Und heute wird über Design im Kontext vor allen Dingen ja, glaube ich, kultureller, sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und auch vielen weiteren Phänomenen diskutiert. Also, wie du sagst, sehr facettenreich, viele Anwendungsgebiete, bei denen die Designer eine maßgebliche Rolle einnehmen. Und ja, man sieht eine Unmenge an Feldern, wie du beschrieben hast, in denen die Arbeit stattfindet. Kann man die Rolle von DesignerInnen bei diesem großen Anwendungsbereich noch genau beschreiben? Oder was macht ein Designer aus oder eine Designerin?
Wie du schon gesagt hast, es ist sehr vielfältig. Vielleicht kann man das jetzt nicht für alle Teilfelder gleichbedeutend sagen, aber es ist zum Beispiel in der Materialforschung, also ne, viele Designer auch, also auf dem Produktdesign, da komme ich ja auch selber her. Deshalb kann ich das vielleicht da noch mit am besten beschreiben. Es ist nicht nur noch das Produkt zu entwerfen. So, man fängt oft viel früher an und guckt sich die Materialitäten an. Wo kommen die her? Wie sind die Ressourcengewinnungsbedingungen? Wer steckt da mit drin? Was ist der ganze Prozess da drin? Und oft fängt dann der Entwurf damit an oder verändert sich auch, so dass man, wenn man sie jetzt sagt, beispielsweise, ich will einen Stuhl entwerfen, ist es nicht einfach nur, ich mache den Entwurf und dann sollen die mal machen, sondern man macht sich dann schon auch mit die Gedanken und geht in die Recherche. Wo kommt das Material her? Wie wird das Leder beispielsweise gegerbt? Was für Farbstoffe kommen da mit rein? Wo kommen die her? Wer kann das machen? Produzieren wir in Europa? Wird das woanders produziert? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Also das ist im Zuge, es gibt jetzt so viele verschiedene neue Designsparten, wie zum Beispiel Social Design oder Material, Ressourcen und irgendwas, den genauen Begriff jetzt vergessen, aber die verändern sich auch immer wieder neu oder es kommen neue Bezeichnungen mit dazu, die halt versuchen zu beschreiben, dass viel mehr mit reinspielt und dass man an ganz vielen verschiedenen Stellen praktisch in seiner Recherche, in seinem Entwurf auch einsteigt und im Prinzip ständig versucht, up to date zu bleiben. Was sind die neuen Entwicklungen? Was sind neue Herstellungsmethoden? Was sind neue Vertriebswege? Was brauchen wir eigentlich? Wer will das? Wer ist die neue Nutzergeneration? Brauchen die das? Und da gibt es auch einige Bewegungen, die halt versuchen, im Entwurf mit einzuschreiben, nein, wir brauchen das nicht. War zum Beispiel gerade bei einem Circular Fashion Roundtable. Und da, das ist ja in der Modeindustrie auch gerade ein total großes Thema, Kreislauffähigkeit, aber auch, wie können die Dinger wieder lang erhalten bleiben, reparaturfähig zu sein. Das ist ja jetzt auch gerade in der Elektrobranche ein großes Thema mit der neuen Gesetzgebung. Ähnliches bewegt sich gerade auch in der Fashion-Industrie, also ein Recht auf Reparierbarkeit oder dass es wieder getragen werden kann, also praktisch so ein Second-Hand-Kreislauf oder verschiedene Modelle, um halt einfach die Produkte länger im Kreislauf zu halten und die Trendrhythmen wieder zu verlängern. Dass nicht ständig eine neue Kollektion kommt.
Ja, da passt perfekt ein Zitat zu, was ich uns mitgebracht habe. Und zwar vom Designer Richard Sapper. Er sagte, wir als Designer sehen es als unsere Verantwortung, Dinge zu schaffen, die das Leben und die Zukunft aller verbessern. Das spielt ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf das, ja, nachhaltige Design mittlerweile an, den Kreislauf, den du ansprichst, das Social Design, das viel in die Zukunft gedacht wird. Ist das im Moment der Trend in der Designerbranche?
Ja, wobei es so ein bisschen lustig ist, weil, okay, das Zitat Richard Zopper ist schon ein bisschen ältere Generation, aber wir gehen wieder dahin zurück, was vielleicht eher vor 50, 60 Jahren Thema gewesen oder vor 30 Jahren Thema gewesen ist, weil jetzt auch so durch die Digitalisierung und diesen ganzen Fast Fashion und Digital-Hype sich halt einfach so viel in eine Richtung bewegt hat, die halt, was Ressourcen angeht, nicht gut war und auch sehr gesellschaftsspaltend war und vieles Know-how auch verloren gegangen ist in der Zeit oder ein bisschen in die Abseite und vergessen wurde. Und Da gibt es viele, viele Bewegungen, die dahin zurückblicken, also dahin zurückdrehen, Slow Fashion, Landwärmeproduktion, Monomaterialien, nicht so diese ganze Sandwich-Kohlefaser-Press-Geschichten, sondern wieder zu gucken, dass man aus Materialien, die leicht zerlegbar sind und so weiter, mit weniger Sold aufstellen, wie Edison damals erfunden hat, dass dadurch halt auch, ja, im Prinzip wieder zurück, einen Gang zurückgeschaltet wird und auf dem anderen Sektor halt auch ganz viel geforscht wird, wie können zum Beispiel Bio-Based Materials mehr Anteil haben, dass die halt auch was praktisch dann das zweite Leben des Produktes angeht, dass das mehr Nachhaltigkeit.
Ja, das ist ein perfekter Übergang zu unserem nächsten Themenblock, und zwar der nachhaltigen, ökologischen Innovation. Und es ist mittlerweile, ja, glaube ich, eine treibende Kraft, die Designer und Designerinnen für ökologische und auch soziale Veränderungen. Immer mehr Designer und Innovatoren setzen ja ihr Talent ein und ihre Leidenschaft, um Probleme anzugehen, die unsere Gesellschaft und unseren Planeten betreffen. Und man bekommt immer mehr mit von solchen Projekten, sei es angefangen von Produkten, die barrierefreien Zugang für Menschen mit Behinderung schaffen, über Architektur in Kombination mit Design, bis hin zu Kleidung, die wieder oder auch anders verwendbar ist. Und das spricht ja, glaube ich, diesen Circular Design an. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, also zum Stichwort Circular Design, das ist ja gerade ein mega großes Thema und damit beschäftigen sich sehr viele und auch in Kombination mit der Wirtschaft, also Circular Design for Circular Economy. Und das beinhaltet, also dieser Kreis beschreibt im Prinzip den Weg eines Produktes durch die Produktion. So, und im Idealfall ist es so, dass praktisch alle Materialitäten und Ressourcen, seien es auch Humane, also praktisch Mitarbeiter, dass alles in einem Kreislauf sich befindet und dass am Ende das, wenn das Produkt seinen Nutzen erfüllt hat praktisch, kein Müll mehr ist, sondern eine neue Ressource für ein neues Produkt und dass im besten Fall diese Ressource nicht an Wert verliert, sondern sich steigert, dass du praktisch aus dem Abfall des einen Produktes ein hochwertigeres, besseres herstellen kannst oder dass praktisch immer wieder die Reste eines Produktes in ein neues fließen. Also das entwickelt wurde das von einem sehr schlauen Designer und der hat das Prinzip Cradle to Cradle genannt. Der Vorname fällt mir jetzt nicht ein, aber Baumgart ist sein Name. Und dieses Cradle to Cradle Prinzip von der Wiege zur Wiege hat er am Beispiel des Kirschbaums beschrieben, dass praktisch der Kirschbaum mit seinen Früchten eine Überproduktion betreibt. Es essen nicht so viele Vögel diese Kirschen und es werden auch nicht aus einem Kern neue Kirschbäume. Aber diese Kirschen, wenn sie runterfallen, düngen den Baum. Und somit sichert der Baum für sich selbst praktisch die nächste Runde Früchte im nächsten Jahr. Und das ist halt dieses Prinzip von dem Kreislauf, dass man, also das heißt nicht, man sollte jetzt alles überproduzieren, nur um so wie Bäcker das machen, um praktisch aus dem Brot vom Vortag ihren Ofen fürs neue Brot zu befördern, ist auch in gewisser Weise ein Kreislauf, wobei da ein bisschen der Knackpunkt ist, ob man Lebensmittel halt verbrennt. So, das ist da ein bisschen schlecht, aber was aus energietechnischer Sicht heutzutage ist es gar nicht so verkehrt.
Ja.
Aber das meint es halt eigentlich, dass man entweder den einen Kreislauf so geschlossen hält, dass er wie ein Mobile sich immer wieder selbst anstoßen kann, ohne von außen neue Energie dazu zu brauchen. Oder im besten Fall, was jetzt noch mehr auch immer versucht wird, ist, dass was Besseres am nächsten Kreislauf draus wird. Dass wir nicht ein Produkt haben, was wir dann wegschmeißen und das ist einfach Plastikmüll, mit dem wir ein riesiges Problem haben, sondern Plastik als neue Ressource zu nutzen. Und da kommen dann die Designer da ins Spiel, dass sie das Produkt so entwickeln, dass der Restkunststoff gleich verarbeitet werden kann. Ja. Dass er praktisch nicht minderwertig ist, weil er mit anderen Materialien gemischt ist. Das ist auch in der Mode jetzt gerade ein großes Thema. Wie kann man, wenn zum Beispiel Knöpfe an einem Kleidungsstück drin dran sind, kann es nicht einfach beschreddert und wieder in neue Fasern verlegt
Ja,
werden. So,
genau.
das halt, und das ist dann eine Frage des Entwurfs. Wie entwerfe ich praktisch ein Hemd ohne Knöpfe? Oder wie sind die Knöpfe gemacht, dass sie sich leicht ablösen lassen, damit es recycelbar ist? Oder was sind die Stellen, die schnell kaputt gehen an Kleidungsstücken, Bündchen oder so? Wie kann man die anders gestalten, dass da nicht immer so eine, wie ich sie ja schon erwähnt habe, eine Sollbruchstelle, also praktisch ein Teil an dem Produkt, was schneller als der Rest kaputt geht?
Auf den Kreislauf und das Modell von Cradle to Cradle von Michael Braungart bin ich in der Recherche zu diesem Podcast auch drauf gestoßen. Das finde ich sehr spannend und bin gleichzeitig dann darauf gestoßen, dass ja viel interdisziplinär auch gearbeitet werden muss. Du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen, aber um so einen Kreislauf hinzubekommen, reicht es ja nicht nur, dass Designer zusammenarbeiten oder nur ein Designer sein Ding macht, sondern es sind ja viele Parteien, die da zusammenkommen müssen. Diese interdisziplinäre Arbeit ist dementsprechend sehr wichtig für Designer heutzutage, richtig?
Ja, nicht nur für die Designer, sondern auch für die Industrie. Und wir haben hier zum Beispiel von der in der Kreativgesellschaft mit unseren Kollegen aus dem Cross Innovation Hub, ich habe auch ein extra Programm dafür, was sich das Cross Innovation Lab nennt, wo wir Industrie mit Kreativen zusammenbringen, um praktisch auch zu lernen, zu zeigen, wie wichtig es ist, anders denkende Menschen in einen frühzeitigen Prozess mit einzubinden, damit halt nicht genau das, was so die gängige Meinung von Design ist, passiert. Wir entwickeln und ihr macht es am Ende hübsch, sondern dass man sich schon ganz am Anfang, wenn man überlegt, in welche Richtung wollen wir etwas entwickeln, sich da schon zusammensetzt und miteinander austauscht, weil die Entwickler, Ingenieure, auch der Vertrieb und alle haben wertvolle Informationen.
Ja.
Und der Designer oder die Designerin vielleicht eine Vision oder eine Idee und das an der frühen Phase der Entwicklung zusammenzubringen und teilweise dann Dinge neu zu denken oder manchmal einfach auch nur Prozessstrukturen umzustellen, dass ein Schritt vielleicht früher passiert oder ein anderer später, und sich dadurch halt der ganze Output verändert. Das ist halt total wichtig. Und in dem Thema sind natürlich Designer total wichtig, auch andere kreative und schlaue Köpfe, aber das Wichtige ist halt der Austausch miteinander und auch, dass der praktisch auf einer Basis von Augenhöhe passiert. Also dass jeder weiß, alle Schritte sind wichtig und nicht praktisch
Mein Schritt ist der wichtigste.
genau,
Ja.
oder ist der kreativste oder
Ja.
so, weil im Prinzip kann auch jeder Mensch kreativ sein. So, if you can walk, you can dance. So,
Ja.
das heißt, ne, wer schreiben kann, kann auch irgendwie zeichnen oder sich halt Gedanken machen. Und oft guckt man ja immer aus einer Perspektive, egal wie viel man schon gesehen hat oder wie kreativ man ist oder was man alles schon weiß. Andere Personen können dich auch dazu bringen, nochmal von anders drauf zu gucken. Und dadurch entstehen auch viele neue Innovationen und Entwicklungen und gerade nicht nur aus einer Person.
Ja, sehr wichtige Message, glaube ich, die wir auf jeden Fall heute schon mal festhalten können. Diese interdisziplinäre Arbeit als wichtige Komponente bei der Entwicklung neuer, innovativer Strukturen und Designs. Und dass die Leute, die Experten, alle zusammenarbeiten, um ja auch dann ein Produkt herzustellen, was uns voranbringt in unserer Gesellschaft. Und wo das Interdisziplinäre auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist beim Mobility Design, mit dem ich mich in letzter Zeit ein bisschen, ja, mehr beschäftigt habe. Mobility Design folgt dem Leitbild einer sich an den Bedürfnissen der Nutzer oder der Nutzenden orientiert, sozial gerecht und umweltfreundlich versucht zu agieren oder aufzutreten und ja, der intermodalen Mobilität entgegenkommt. Und ein entscheidendes Merkmal des Mobility Designs ist, dass Mobilität nicht einzeln, sondern im Ganzen betrachtet wird und somit den Ansprüchen der gesamten Bevölkerung, der gesamten Gesellschaft entsprechen soll. Und im Zuge dessen habe ich mir dann mal das Projekt der Metro Kopenhagen angeguckt, was wirklich beeindruckend war. Die Zuständigen haben es durch, da sind wir wieder bei interdisziplinärer Arbeit, nämlich durch diese geschafft, zum größten Teil
ein autonom fahrendes, nutzerfreundliches, wirtschaftlich nachhaltiges Metrosystem mit designerischen Elementen, die an die oberirdische Ebene anknüpfen, zu integrieren. Und ja, das sind Projekte, von denen man dann immer mal wieder mitbekommt, die einen positiv überraschen. Aber da stecken extrem viele Faktoren hinter, wie ich jetzt auch an mehreren Ecken gehört habe. Seien es Sponsoren, Politik und so weiter. Ihr im Designzentrum, ihr habt ja auch viele Projekte. Projekt Silberstreifen ist auch einer eurer Projekte. Und ich glaube, du hast einen guten Einblick, was auch Sponsoren, Politik und so weiter für eine Rolle da einnehmen.
Ja, also einmal ganz kurz um unser Silberstreifen Projekt beziehungsweise Award einmal kurz zu beschreiben. Der ist entstanden in der Corona-Zeit. Und zwar war das die Idee, einen Designwettbewerb zu etablieren, wo du praktisch mit einem Entwurf dich bewirbst und dann das Projekt in ein ausstellungsfähiges Exponat weiterentwickelst, um dann praktisch noch durch weitere Förderung und Coachings das als Geschäftsidee weiterentwickeln. Und Thema dieses, wie der Name schon sagt, Silberstreifen Award, das war entwickelt in der ersten Corona-Lockdown-Zeit, wo noch so eine ganz positive Grundstimmung herrschte. Wir können das als Chance nutzen. Jetzt ist alles mal kurz on hold gesetzt.
Ja, die Zeit kenne ich auch noch.
Ne, genau. Und da gab es ja so eine extrem positive Welle, die da wirklich gedacht haben, das ist der Reset-Moment. Wir können jetzt Dinge anders tun, als sie vorher waren, weil wir haben gemerkt, wir können sie stoppen. Ja. So, und darauf angesetzt hat halt dieser Wettbewerb auch mit dem Thema, es sollten Ideen sein, die die Welt nach Corona besser machen. Und da hatten wir ganz vielfältige, unterschiedliche Projekte, die daran entstanden sind. Und zum Thema Mobilitätsdesign gab es da nämlich ein Projekt, und zwar von Alto Metzger, der hatte die auf 3 autonom fahrende Serie in Wilhelmsburg entwickelt. Und das war ein super tolles Konzept. Die war mit einer Solarladestation geplant, sollte ein Elbarm in Wilhelmsburg, wo es keine Verbindung gibt, wo die einzige Möglichkeit praktisch aufs andere Ufer zu kommen, ein Riesenumweg über die Autobahn ist, also nur mit CO2 verbunden sein konnte, um praktisch diese Strecke zu Fähre.
Viel Stau.
Und die Fähre war zwar eine Fußgänger- und Fahrradfähre, also jetzt nicht für den Autoverkehr gedacht, aber weil halt die Anwohner dann auf das Auto verzichten könnten, um einfach nur diese Strecke von 10 Minuten dann so zurückzulegen. Und das war super durchdacht, war mit Fahrplänen und allem schon wirklich bis ins Detail auskonzipiert. Und
ich höre deine Begeisterung, ja, aber da ist ein Aber drin.
Und dann kam das Aber. Er hatte selbst im Vorfeld schon versucht, da die Politik und Investoren auf seine Seite zu beziehen, um halt praktisch da das Vorhaben voranzutreiben. Und es ist genau da gescheitert. Es ist an der Politik in der ersten Instanz schon aus. Passt gerade nicht in unser Verkehrskonzept. Die Ecke hat nicht genug Frequenz, um das möglich zu machen. Eigentlich finden wir die Autoverbindung schon in Ordnung, was auch immer die Argumente waren, aber es ist da schon dran gescheitert. Ja. Und wenn man dann nicht praktisch einen wirklich großen Investor, der sagt, ist mir egal, ich trage alle Risiken und alle Kosten und mach das einfach, um der Politik Druck zu machen, das umzusetzen, und selbst dann scheitert es aus. Also, weil da halt dann irgendwelche Haushaltsplanung oder vor allen Dingen, und das ist oft der große Knackpunkt, Lobbys dagegen stellen. Und die sind halt gerade, was den Mobilitätssektor angeht, gerade in Deutschland, wir haben große Autobauerfirmen, die auch durch Zusammenschlüsse immer größer werden, immer mehr Einfluss haben in die Politik. Wir haben es alle in den Nachrichten gehört, was da mit Porsche war. Und dadurch ist es halt immer schwieriger, gerade für so kleine regionale Lösungen, dann entsprechend die Politik zu überzeugen, weil für die Autoindustrie oder Lobbys sind auch oft kleine Lösungen die viel größere Gefahr, wenn es im Kleinen funktioniert und sich das skalieren ließe, dann bekommen sie halt wirklich ein Problem. Und solange die praktisch ihre Verbrenner und jetzt von mir aus auch E-Autos auf den Markt bringen wollen und sie aber die Gestalter dieser Strukturen sein wollen und nicht praktisch von Verbraucher, von Bevölkerungsseite gedacht her, sondern aus Konzernseite gedacht her, ist es sehr schwierig, solche neuen Konzepte, Ideen, die halt viel mehr auf Barrierefreiheit, auf Nachhaltigkeit und Rückentwicklung dieser ganzen Verschnellerung praktisch abzielen, laufen genau quer gegen diese Geschäftsmodelle von den großen Konzernen. Und das ist aus meiner Sicht halt eines der großen Probleme, weshalb gerade auf dem Mobilitätssektor so wenige Entwicklungen überhaupt erst vorangetrieben oder
andere. Ja, das ist schade. Das ist natürlich wirklich schade, vor allen Dingen, wenn man ja, sich die Probleme anguckt, vor denen wir stehen. Sei es jetzt Klimawandel, wenn wir auf die Fähre nochmal zurückkommen, auf das Projekt. Und die Autobauer, das ist schon ein Brett, was wir da vor uns haben. Und da brauchen wir Innovation, da brauchen wir neue Projekte. Und vielleicht brauchen wir dann auch mal Mut in der Politik auch, etwas durchzusetzen gegen die Stimme von Großen, gegen die Lobby. Oder?
Ja, wobei das ist halt genau das, was schwierig ist. Na, wir merken das jetzt, wie seit Jahren gehen die Schüler auf die Straße, nicht nur Schüler, ne? Mittlerweile haben sich ja verschiedenste Gruppen denen angeschlossen und fordern das. Aber es tut trotzdem nichts. Also, ne, da, man bewegt kleinste Schritte. So, aber das Brot zu bewirken, kann Hamburg. Plant den oder kündigt seit Jahren den Hamburger Takt an, was bedeuten sollte, du sollst innerhalb von 5 Minuten überall in Hamburg von A nach B kommen. Aber auf der anderen Seite haben sie nicht mehr Personal, um den normalen Takt aufrechtzuerhalten. Haben in ihrer Flotte riesige Probleme. Die Verbindungen sind nicht da. Die ganze Stadt ist eine Baustelle. Wie soll man da so einen, da können sie so viel versprechen und wollen, wie der Tag lang ist. Aber dass da wirklich was passiert, dafür müssen ja im Prinzip alle zusammenarbeiten. Ja. Und das ist halt die Schwierigkeit. Ich meine, man kennt das aus dem Freundeskreis, wir wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Fahrradtour verabreden, bringt 12 Leute auf den gleichen Tag zusammen. Es ist da schon schwierig. Wenn je mehr größere Institutionen daran und wirklich mit Willen und Enthusiasmus und Überzeugung an so etwas mitarbeiten müssen, das verliert sich auf der Strecke. Ja. In den ganzen Sitzungen oder am Anfang, wenn sowas vorgestellt wird, sind alle noch total begeistert. Wenn es dann an die Umsetzung geht und die erste Sache wird kompliziert, verpufft oft schon mal ganz viel von der Energie, die es bräuchte.
Ja, danke auch nochmal für den kritischen Einblick zum Schluss. Aber wir können festhalten, damit wir es hier nicht schwarz malen. Es gibt viele sehr gute Projekte, nachhaltige Projekte, soziale Projekte, die für unsere aller Zukunft von großer Bedeutung werden können. Und ich bin mal so positiv und sage, das Potenzial wird irgendwann erkannt, es muss erkannt werden von diesen Projekten. Ich gucke da positiv in die Zukunft.
Ich auch. Und wird auch nochmal unterstreichen, dass das Design da auch wirklich eine wichtige, wenn nicht eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielt. Also das ist jetzt alles schon sehr viel im Gange. Da wird viel ausgetauscht. Die EU hat mit dem New European Bauhaus Projekt da auch schon einen wichtigen Stein zumindest schon mal hingelegt, ob er ins Rollen gekommen ist, das wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen, aber dass praktisch erkannt wird, was die Wichtigkeit der Zusammenarbeit angeht, die neue Art von Design, von Denken, von Mindsets, die auch immer weiter verbreitet werden und auch in der Industrie immer mehr verstanden werden. Und deshalb denke ich auch, dass passiert nicht von heute auf morgen, ne? So Rom wird auch nicht an einem Tag erbaut, aber ich hoffe schon, dass sich da durch schon ein bisschen das Tempo erhöht und in manchen Bereichen sich vielleicht auch der Druck erhöhen lässt, weil man sagen kann, die Entwürfe sind ja schon da und es ist machbar. So, und wenn dann die Industrie ein bisschen aus ihrer Trägheit erwacht und die Politik erst recht erwacht und da entsprechend auch ihre Verantwortlichkeiten nutzt und diese Hebel in Bewegung setzt, dann denke ich, dass an die ganze Menge passieren kann und dass Design auch da selbst auch nochmal wieder in verschiedenen Bereichen sich neu erfinden und über sich hinauswachsen kann und da wirklich mit Dingen neu gestalten und weil sie somit auch die Zukunft verändern kann.
Ja, sehr gut. Dann gehen wir doch beide positiv hier raus.
Auf alle Fälle.
Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Vielen Dank, dass du da warst für deine Expertise. Und ja, das war unsere heutige Folge von Designing Tomorrow. Wir hoffen, dass ihr, dass Sie inspiriert wurden, über die Macht des Designs nachzudenken und wie es unsere Zukunft formen oder mitformen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.